Jetzt komme ich zur Predigt hinüber. Ich spreche heute über das Thema Haben, Haben wollen und auch Habgier. Da sage ich gleich zu Beginn dazu Folgendes. Ich denke, dass gerade hier, auch in unserer Gemeinde, vielleicht insgesamt auch so, ich gar nicht so viele Christen, also wirklich wiedergeborene Christen sehe, die in der Gefahr stehen, habgierig auf Geld zu sein. Das gibt es auch, keine Frage, und die Versuchung ist immer da. Aber wenn ich mir die Christen, die ich jetzt persönlich kenne, vor Augen führe, da fällt mir jetzt kein einziger ein, wo ich mir denke, ui, da besteht höchste Gefahr bei dem oder bei der, dass der gierig auf Geld wird. Gibt sicher auch solche, aber ich spüre das momentan nicht so. Wenn ich trotzdem über das Haben wollen und über die Habgier spreche, dann geht es um mehr als nur um Geld und Gut und Sparbuch und vielleicht Eigentumswohnung. Ich lese gleich einen Text aus dem Lukas-Evangelium, in dem Jesus über das Haben und das Haben wollen spricht. Und an dieser Stelle geht es eindeutig um materiellen Besitz. Aber ich empfinde es so, dass Jesus an seine Gemeinde hier und heute, in unserer Zeit, in unserem Land, dass seine Warnung vor der Habgier vielleicht in eine andere Richtung gehen würde. Das Grundthema und das Anliegen, das er hat, ist dasselbe. Woran hängst du dein Herz? Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Aber die Stoßrichtung ist vielleicht nicht in Richtung materieller Besitz, sondern es geht um etwas anderes. Und da lade ich euch ein, dass wir Lukas 12 aufschlagen. Lukas 12. Ja, ich lese einfach den ganzen Abschnitt ab Vers 13, auch wenn es dann hier nur um einen Vers gehen wird. Lukas 12 ab Vers 13. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm, nämlich zu Jesus: Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Er sprach aber zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Ich weise nochmal auf den Vers 15 hin, da steht, dass Jesus gesagt hat: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Und ich lese noch zwei Verse aus dem Epheserbrief, aus Epheser 5,3. Da schreibt Paulus: Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Und im Vers 5 dann: Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. In dem Gleichnis von dem reichen Kornbauern, das wir gerade gelesen haben, da sagt Jesus am Ende, worum es ihm eigentlich geht. So wie dieser dumme, reiche Bauer ist jeder, der für sich selbst sammelt und zusammenträgt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Und die zwei entscheidenden Worte sind einerseits für sich und andererseits für Gott. Also wer für sich selbst sammelt, bleibt arm. Die meisten Christen, also auch unter uns, so wirklich in der Gefahr, dass wir bald reich werden, stehen wir ja nicht. Ne? Schade, denkt sich vielleicht der eine oder andere. Ja? Aber wir stehen in der Gefahr, Schätze zu sammeln für uns, das schon, für uns selber was zu sammeln. Und wir stehen in der Gefahr, im Blick auf Gott arm zu sein und armselig zu sein. Wenn es aber nicht um Geld und Sparguthaben geht, da sind wir uns ja einig, worum geht es dann? Jesus warnt ja vor aller Habsucht, also muss das ein breites Feld sein, Und das ist es auch. Was kann es sein, was wir Christen vielleicht immer wieder haben wollen und habsüchtig sind bis hin zur Gier und was uns in Wahrheit nur ärmer macht? Arm macht vor Gott. Was ist es, was Christenmenschen so sehr haben wollen, dass Gott unseren kritischen Blick dafür wieder schärfen will? Ich glaube, es ist Verschiedenes. Ich habe mal 4 moderne Formen der Habgier mir überlegt und zeigen lassen von Gott. Vielleicht fallen euch noch mehr ein. Aber das sind so Dinge, glaube ich, wo auch wir Christen in der Gefahr stehen, habgierig zu werden. Was wollen wir gerne haben? Erste moderne Habgier. Manche Christen wollen immer wieder Recht haben. Für manche besteht die Habsucht darin, dass sie geradezu süchtig danach sind, immer Recht haben zu wollen. Das kann ihr Leben in der Welt prägen, das kann die Familienmitleidenschaft ziehen, das wird sich natürlich auch in die Gemeinde hineinziehen. Jetzt haben manche Geschwister vielleicht wirklich immer Recht oder oft, aber darum geht es ja gar nicht. Das Problem der Habgier danach Recht zu haben, ist nicht das Recht, sondern die Gier. Wie jeder Habgierige wird auch der Recht-Habgierige immer rücksichtsvoller zu seiner Umwelt. Er will immer mehr dieses Glücksgefühl haben, sich durchgesetzt zu haben, es den anderen gezeigt zu haben und diese Anerkennung zu bekommen von anderen, selbst wenn die unter Zähneknirschen zugeben müssen, ja, eigentlich hast recht. Ein Christ, den wirklich der Heilige Geist treibt, der weiß, ich habe nicht immer recht. Er weiß auch, dass es gar nicht wünschenswert ist, immer recht zu haben. Und ein Christ, der wirklich Jesus kennt, der weiß, selbst wenn ich Recht habe, es macht nicht, wenn es niemand anerkennt. Es ist egal. Als Christen wissen wir, vor Gott haben wir nie Recht. Gott hat immer Recht. Wir sammeln vor Gott keine Schätze in Sachen Recht haben und richtig liegen. Das interessiert Gott gar nicht. Wir brauchen vor ihm nicht Recht behalten und wir können auch nichts vorweisen, wenn wir gegenüber Menschen Recht haben. Schauen wir uns das Vorbild Jesu an. Er hatte Recht in allem. Aber wie ist er damit umgegangen, dass er Recht hatte? Im 1. Petrusbrief steht, Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, dass ihr in seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat, ja? Also immer Recht hatte mit allem, was er war, was er getan hat. Ist auch kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Also alles, was er gesagt hat, mit dem hat er immer Recht gehabt. Der geschmäht, nicht wieder schmähte, der leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Also Jesus hatte in allem Recht, aber er ist das Gegenteil von einem rechthaberischen Menschen. Jesus wusste alles und hatte das richtige Urteil zu allem. Aber er hat es dennoch vorgezogen, gehorsam zu sein, zu schweigen, also die Gelegenheit hatte zu zeigen, ich habe Recht. Er war scheinbar ganz arm an Recht und hat sich auch so gesehen ganz arm gemacht. Er hat alle göttlichen Rechte zurückgelassen, als er Mensch wurde und hat auch alle menschlichen Rechte zurückgelassen, als er sich dann der Verhaftung gestellt hat, dem Prozess der Hinrichtung überlassen hat. Er war ganz entrechtet. Obwohl er im Recht war und Recht hatte. Und da schreibt Paulus auch an die Korinther, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Diese freiwillige Armut, in die Jesus gegangen ist, hat viele Aspekte, aber ich denke auch, diese Armut an Rechten, in die Jesus hineingegangen ist, ist auch ein Aspekt davon. Haben wir Rechte vor Gott? Johannes schreibt, dass Jesus in das Seine kam und die Seinen nahmen ihn nicht an, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, die Macht, die Vollmacht, Kinder Gottes zu heißen. Ja, das ist das Recht, auf das wir vor Gott pochen können. Da kann man sagen, das hast du uns versprochen, das hast du mir versprochen, dass ich das Recht habe, dein Kind zu sein. Dieses Recht anerkennt Gott. Nicht weil wir Recht haben, sondern weil er es uns zugesagt und errungen hat. Wer aber in dieser Welt gierig ist darauf, immer Recht zu haben, vielleicht auch noch in der Gemeinde sein Recht durchzusetzen, der wird diese Perspektive verlieren. Wem es ums eigene Recht geht, der wird dieses Recht, Gottes Kind zu sein, immer geringer schätzen. Jesus warnt uns vor dieser Spielart der Habgier. Du musst nicht immer Recht haben. Es ist nicht nötig. Die zweite moderne Habgier: viele Menschen, auch viele Christen, wollen gerne Spaß haben. Die Habgier nach Unterhaltung, nach Zerstreuung, nach Spaß im weitesten Sinne ist eine Habgier, die wir aus unserer Gesellschaft sehr gut kennen. Jetzt ist mit dem Spaß so grundsätzlich wie beim Recht haben, es ist nicht immer verkehrt. Manchmal muss man sagen, was Sache ist, auch wenn man damit Recht hat. Ja. Manchmal braucht man einfach nicht bloß ein bisschen Entspannung, sondern man will auch was Lustiges im Leben haben, man will auch einen Spaß haben. Aber mal was Lustiges im Leben haben, ist was anderes als die Gier nach einem lustigen Leben. Auch hier heißt die Warnung Gottes nicht, hütet euch vor dem Spaß, sondern Gottes Warnung heißt, hütet euch davor, habgierig zu sein im Blick auf Spaß, Unterhaltung, Zerstreuung, so wie die Welt das braucht. Ich bin froh, dass in dieser Gemeinde, auch in unserer Gemeinde, fröhliche Christen sind, die Humor haben, die lachen können und die dadurch auch Freude an Gott ausstrahlen. Das gehört dazu. Das ist sehr wertvoll. Aber wenn ich in Gottes Wort schaue, dann finde ich kaum die Aufforderung, doch besonders lustig und weniger ernsthaft zu sein, sondern im Gegenteil lesen wir ganz klare Worte, die in die andere Richtung gehen, wo Gott sagt, seid nüchtern, seid wachsam, seid besonnen, beteiligt euch nicht an losem Gerede, vermeidet leeres Geschwätz. Paulus warnt manche davor, vorwitzig zu sein. Und er schreibt von Menschen, die das Vergnügen mehr lieben als Gott im 2. Timotheusbrief. Und da sind wir schon am Kern der Sache. Was liebst du wirklich? Ja? Reichtum an Spaß, also wenn das ganze Leben reich an Unterhaltung, an Zerstreuung ist, das kann arm machen im Blick auf Gott. Wieso? Gönnt uns Gott keinen Spaß? Will er etwa doch nicht unser Bestes, sondern neidet er uns unsere Unbeschwertheit? Nein, nein, es geht um die gleiche Warnung wie beim reichen Kornbauern. Wer seine Lebensscheune, ja, so als Bild, voll hat mit irgendwelchen vergänglichen Dingen, ja, da bleibt kein Platz, kein Gedanke, keine Zeit, keine Energie für die wirklich wesentlichen Dinge. Und wenn die ganze Konzentration, die ganze Freizeit, die ganzen Mittel, die man hat, dafür weggehen, dass man sich zerstreut, dann wird davon nichts für Gott mehr übrig bleiben. Jetzt höre ich einen Einwand und ich gestehe ehrlich, ich höre ihn auch aus mir heraus und der Einwand lautet so ungefähr, die ernsthafte Beschäftigung mit Gott ist ja auch nicht gerade eine Erholung. Zeit im Gebet, Zeit im Hören auf Gott, Einsatz für andere Menschen, Mitarbeit in der Gemeinde, das ist ja alles noch eine zusätzliche Belastung, neben Beruf und Familie und was da sonst noch ist. Wo bleibt denn dann Freiraum für mich? Je mehr ich mich mit göttlichen Dingen beschäftige, die ich ja ernst nehme und die mir wichtig sind und mit denen ich mich nicht oberflächlich beschäftigen will, desto mehr brauche ich doch auch Zeit für irgendwas Unernstes, Zweckfreies, einfach nur Erholsames. Spaß haben kann also gerade auch etwas sein, was einem Christen sehr wichtig wird. Gerade weil er sich einbringen will, auch in der Gemeinde und es mit Gott ernst meint. Und da gibt es keine einfache Antwort drauf. Wir wissen, dass jede ernsthafte Beziehung anstrengend sein kann und letztlich nicht der Erholung dient. Oder? Eltern wissen das, Kinder kriegen ja nicht zur Erholung. Wir wissen vorher, na, das wird jetzt die nächsten 20 Jahre mindestens schon auch anstrengend sein. Ja? Eltern wissen das, Kinder geben uns viel, nur eines nicht, Ruhe. Aber das wünschen wir uns ja auch nicht, oder? Ein ruhiges Kind zu Hause haben heißt ein krankes Kind zu Hause haben. Dann ist es ruhig, aber das ist erst recht wieder anstrengend. Beziehung ist anstrengend, Beziehung kostet was, Beziehung macht Mühe. Und auf der anderen Seite steht, Beziehung gibt auch viel, Beziehung, dafür leben wir. So sind wir auch gemacht. Und da können wir auch unsere Gottesbeziehung nicht ausnehmen. Wir werden sie immer wieder als etwas erleben, was uns auch etwas kostet. An Zeit, an Energie, an Kraft. Also Gott ist nicht unser Erholungsprogramm, unsere Ablenkung vom mühsamen Alltag. Wir werden immer wieder merken, es kostet uns etwas, mit Gott zu leben und Jesus nachzufolgen. Jetzt kommt das große Aber. Denn warum tut sich Gott auf der anderen Seite diese Beziehung zu uns an? Und warum tun wir uns das an, wenn es doch anstrengend und nicht erholsam ist? Ja, schon in menschlichen Beziehungen gewinnt jeder Teil, jeder Partner aus dieser Beziehung und am Ende ist mehr da, viel mehr da, als wenn jeder für sich allein geblieben wäre. Die Ehepaare in der Gemeinde wissen hoffentlich, dass das stimmt. Aber auch Freundschaften, Glaubens-Gebetspartnerschaften, Zweierschaften unter Christen, Kleingruppen und was auch sonst immer. In Summe kommt, wenn es gut geht, etwas anderes, etwas Besseres, einfach mehr heraus, als man selber hinein investiert hat. Das ist auch ein Lebensprinzip von Gott her. Deswegen hat er sich auch in uns, in unser Leben investiert sozusagen. Und Jesus hat sich ja aufgegeben und ganz hineingegeben in unsere Welt und in unser Leben. Für die Beziehung zwischen einem Kind Gottes und seinem Herrn und Erlöser gilt, die Beziehung ist gut, weil Gott sie heiligt, weil Gott sie segnet. Und darum bleibt dem Menschen aus seiner Beziehung zu Gott unendlich mehr, als er hineingeben kann, der Mensch. Und das kann und wird viel erfüllender sein und viel tiefer und auch wohltuender als irgendein oberflächlicher Spaß in irgendeinem Vergnügungspark. Nichts gegen Vergnügungsparks, bin ich auch manchmal. Aber wir wissen, wenn das so kippt in ein, ich muss jeden Tag diese Serie sehen im Fernsehen, weil das ist einfach meine Erholung. Oder ich muss schon zweimal in der Woche ins Kino oder ins Theater, ist ja wurscht, auf welchem kulturellen Niveau. Es geht ja nur darum, dass wir von Gott abgelenkt werden. Das ist dem Feind ja dann wurscht, ob das sehr kultiviert ist oder sehr primitiv. Egal. Dort beginnt es dann, uns wegzuführen von Gott. Dort ist der Spaß, die Zerstreuung, plötzlich wichtiger. Aber Gott will nicht, dass wir uns zerstreuen, sondern er will ja, dass wir uns konzentrieren auf ihn, dass wir uns fokussieren auf ihn. Der Spaß ist irgendwann vorbei, Gott aber ist ewig. Nur Spaß haben im Leben, ja, nur Unterhaltung von einer Party zur anderen, das führt zur inneren Leere. Weil dieser Spaß verdeckt und verdrängt das, was nun einmal da ist in unserem Leben. Die Wahrheit über uns und unsere Sünde, die kriegen wir nicht weg durch Zerstreuung. Die bleibt. Unsere Erlösungsbedürftigkeit und die Wahrheit über den, der gekommen ist, um uns zu erlösen, ist für den noch Platz in einem Leben, das sich nur mehr um Unterhaltung dreht. In einer Scheune voller Spaß bleibt kein Platz für so sperrige Gedanken über Sünde und Vergebung. Wer gierig Unterhaltung sammelt, hat Gott gegenüber nichts in der Hand. Auch da sagt Jesus nur, du Narr, du hast dein ganzes Leben damit zugebracht, auf Vergnügungen und auf Dingen, die mit mir nichts zu tun haben. Aber wenn man deine Seele von dir fordert, ist nichts mehr da. Ich habe das bei uns in der Gemeinde in einer anderen Predigt mal mit einem Karussell verglichen. Ja, ein Leben wie ein Karussell. Es dreht sich immer im Kreis, man kommt nicht weiter. Es kostet was, es führt auch nirgendwo hin. Ja, man kommt ja immer wieder bei einem Karussell an denselben Punkt, aber am Ende ist einem doch schlecht. Ja, das ist ein Leben ohne Jesus in Wahrheit. Ja. Es dreht sich, es bewegt sich was. Ja. Es schaut sehr bewegt aus, aber in Wahrheit. Und am Ende ist man froh, wenn man rauskommt und sagt, und gekostet hat es auch noch was. Ja. Zahlen musste man auch noch dafür. Nichts gegen Karussells, ja, Kinder lieben das, aber ihr wisst, was ich meine, ja, als Bild bitte verstehen. Dürfen wir Christen Spaß haben? Ja, dürfen wir auch. Nicht nur Freude, das ist ja noch sehr fromm, die Freude, ja. Nein, wir dürfen auch Spaß haben. Aber als tragende Kraft im Leben und als Ziel für mein Leben und das, was mich am Leben erhält, ist das zu wenig. Da kann jeder Christ sich selber prüfen, ja. Wo jage ich nicht mehr dem Siegespreis der Herrlichkeit nach, sondern wo jage ich eher dem nächsten Vergnügen nach? Der nächsten Party, dem nächsten Event oder dem nächsten Kurzurlaub oder Thermenaufenthalt. Vielleicht reiht sich in diese ungute Jagd auch ein christlicher Termin nach dem anderen, auch das gibt's. Ja, christliche Vergnügungssucht. Da und auf der Veranstaltung und dort in der Gemeinde und das und das. Und es ist so viel und man verliert den Blick auf Jesus selber. Und Gott ruft uns zu, genug, was willst du denn sammeln mit all diesen Terminen, die du wahrnimmst. Sammle dich lieber vor mir, dann bist du reich. Jesus sagt, er sammelt Schätze im Himmel, denn wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Dritte moderne Habgier gibt es auch unter Christen, ja, spricht man nicht so aus, aber kommt auch vor. Manche Christen wollen einfach Glück im Leben haben. Das ist nun etwas, was ein bisschen schwierig ist, auf einen Nenner zu bringen. Ich versuche es mal an einem Beispiel, ja. Ich finde es immer ein bisschen merkwürdig, wenn Christen ernsthaft Lotto spielen. Meine Güte, es ist nichts dabei, ja. Und so grundsätzlich auch keine Sünde. Aber die Frage bleibt doch irgendwie, was erwartest du dir davon? Warum machst du das? Kannst du beten dafür? Kannst du zu Jesus sagen, Herr Jesus, bitte schenk mir einen Lottogewinn? Ist das was, was du vor Gott bringen kannst? Kollidiert das dann nicht irgendwie mit dem biblischen Konzept von Arbeit und Lohn, von Einsatz und Frucht, von wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen? Die Welt gaukelt uns vor mit einem Lottosechser, mit einer Erbschaft, mit so einem punktuellen Glück, da hast du dein Lebensglück erreicht. Zumindest hast du dann die Möglichkeit, wenn du es nicht völlig verhunzt, ja, den Rest deines Lebens ohne Arbeit zu verbringen und hängst in Hängematten zwischen Mauritius und Hawaii. Und das ist dann dein Glück. Da hast du dann dein Glück gemacht. Das Glück ist ein dehnbarer Begriff. Ja, wenn eine Ehe gut geht, denkt man sich vielleicht, ja, die haben halt Glück gehabt. Ja. Oder wenn man als Autofahrer oder Fußgänger jahrelang unbeschadet bleibt, heißt das ja auch normalerweise, ja, ich habe wirklich immer Glück gehabt, muss ich wirklich sagen. Glück heißt irgendwie auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und wer will das nicht? Und wenn es nicht so läuft im Leben, hat man halt Pech gehabt. Und wenn wir uns so ein paar Formulierungen in die Ohren rufen, ja, die Menschen verwenden, dann sind die so verräterisch, ja, in ihrer Ahnungslosigkeit. Es hat nicht sollen sein, sagen manche Menschen über Dinge. Oder, ja, das Schicksal meint es gut mit mir. Oder nicht, ja, genau. Die Wiener sagen, das Glück ist ein Vogel, ja, so flatterhaft und leicht zu verscheuchen. Und die Deutschen sagen, Schwein gehabt. Und da fällt uns wieder das Glücksschweinchen ein und Silvester kommt ja auch bald und dann kommt wieder das ganze Bleigießen und Hufeisen und dieser ganze Tralala. Und das muss ich euch jetzt erzählen, in der Agentur bei mir, wir sind drei Geschäftsführer und Eigentümer und eine von uns hatte jetzt Geburtstag und dann habe ich mit dem anderen, also mit dem dritten, gesagt, wir sollten ihr was schenken zum Geburtstag. Und sie hatte am Samstag Geburtstag und ich gesagt, du, ich bringe das schon am Freitag mit und gebe ihr das am Freitag, damit sie nicht glaubt, wir haben vergessen. Und da hat er gesagt, vor am Geburtstag kannst du doch nicht geben. Ich sage, was? Ich weiß eh, ja, kenne ich ja, aber ich stelle mich dann immer blöd. Ich sage, wieso? Und dann ist es auch so, ne, den Kuchen schneidet man mit dem verkehrten Messer an und nicht, also mit, nicht mit der Klinge, sondern mit der Oberseite, weil das dann auch sonst unglücklich ist. Also. Oh, und ans Evangelium glaubt man nicht, weil das ist ja so unlogisch. Und das ist ja so altmodisch. Ja? Und das ist ja so wirr mit Jesus. Aber das Messer hat man verkehrt beim Kuchen, weil man weiß ja nie. Na wirklich, da geht mir, da muss ich so an mich halten, ja, und denke mir, was haben diese Erhabenheit, dass Gott uns liebt und für uns alles gibt, wird eingetauscht gegen einen unter einer angelernten Leiter, geht man aber nicht durch und ein schwarzes Katzerl von links, na. Geschwister, das sind die Momente, wo es mir so schwer fällt, dann liebevoll zu bleiben, ja, weil das gibt's doch nicht, ja. Aber sind wir Christen da wirklich immun dagegen? Ja, wissen wir, das ist Unfug. Ja? Keine Sekunde einen Gedanken daran verschwenden, bitte. Boah. Dieses Konzept von Glück und Pech, das kollidiert auf allen Linien mit dem, was die Bibel sagt. Ja? Da ist ein Gott, ein denkendes Wesen, das Absichten hat, das Pläne hat, das Emotionen hat. Ein Wesen, das wir uns nicht vorstellen können, aber das sich offenbart hat. Wir brauchen uns Gott auch nicht vorstellen, weil er hat sich ja vorgestellt, übrigens. Ein Wesen, das jedes Atomteilchen in der Hand hält und entscheidet, was damit passiert, der die Planeten steuert, der den Kosmos zusammenrollen kann wie eine Buchrolle, der im Großen und Kleinen die Fäden in der Hand hat. Jesus sagt, dass Gott sozusagen eine persönliche Beziehung zu jedem kleinen Vogel hat und dass er exakt die Zahl der Haare auf unserem Kopf weiß. Ja, Gott ist ja kein Friseur, das interessiert ihn ja in Wahrheit nicht. Sondern es steht dafür, dass Gott alles weiß und ihn alles betrifft in unserem Leben. Und nicht nur das, er hält es auch in der Hand und durch Jesus selbst hält er das ganze Universum, durch die Macht seines Wortes, steht im Hebräerbrief. Wo ist neben diesem Gott noch Platz für eine unabhängige Kraft namens Glück oder Pech? Was soll das für eine Kraft sein? Christen sollten sich dadurch auszeichnen, dass sie auch in dieser Hinsicht wissen, wie es wirklich läuft. Natürlich wirft man uns genauso vor, abergläubisch zu sein. Ja? Und man macht sich lustig über unsere Liebe zum Gekreuzigten und zum vergossenen Blut und zu seiner Auferstehung. Und man kann das lächerlich machen, wie ernst wir die Bibel nehmen. Aber man kann uns dadurch nicht rauben, dass wir durch all das völlig unabhängig sind von Glück und Pech und Schicksal und Karma und... Ihr kennt das. Wir stehen nicht am Boden eines unergründlichen Schicksals, von dem wir nicht wissen, was es bringen wird, und das sich mal für uns und mal gegen uns neigt, sondern wir stehen auf der Grundlage dessen, was Gott uns in Jesus Christus offenbart hat, über seine Liebe, über seine Absichten, über seine Pläne. Wieder passt das Bild der vollen Scheune aus dem Gleichnis vom Kornbauern ganz gut, denke ich. Wenn die Lebensscheune voller Überzeugungen ist, die mit Gott nichts zu tun haben, ja, Glück und Pech, Horoskop, die Macht der Sterne, die Wackelsteine im Waldviertel und die Urenergie in jedem Baum und all das, ja, ja, wenn das dich füllt, ja, wo soll da noch Platz sein in deinem Leben für Gott? Und Jesus sagt auch einem solchen Menschen, du Narr, an sowas hängst du dein Herz. Du hast ja lauter wertlosen Glaubensschrott gesammelt oder Unglaubensschrott. Ja? Wofür? Deine Seele kannst du damit nicht retten. Manche von euch kennen vielleicht das Lied Jesus in my house, ja, Jesus in meinem Haus. Genau darum geht's. Menschen, die den einen wahren, lebendigen Gott in ihrer Scheune, in ihrem Haus haben, die brauchen kein Glück mehr haben. Oder? Ich wünsche mir für mich oft, dass ich so ganz zu dieser Freiheit in Jesus durchdringe. Da brauche ich mir so das Gefühl, so wie Paulus, dass er ganz habe ich es noch nicht ergriffen. Ja? Es ist, da ist noch Potenzial. Viel Potenzial. Aber Jesus können wir nie zu sehr absolut setzen. Er ist der ganz feste und ganz fixe Punkt im Kosmos. Er ist die Achse, um die sich alles dreht. Und in der Verabsolutierung Jesu können wir nie zu weit gehen. Ja? Er ist eben wirklich alles in allem, so wie Paulus auch schreibt. Was brauche ich noch Glück haben, wenn ich Jesus habe? Deshalb kann Paulus über seinen ganzen jüdischen Werdegang und seinen Glaubensweg sagen, dass er ihn für Dreck erachtet. Wenn er daran denkt, was Jesus ihm bedeutet. Und im jüdischen Werdegang und Glaubensweg steckt viel Wertvolles drinnen. Wenn wir da erst schauen, was in diesem ganzen Aberglauben drinnen steckt, an Wertlosen, ist das noch viel eher Dreck und etwas, was wir leicht loslassen können. Wir brauchen kein Glück, wir haben unendlich mehr. Wir haben Jesus Christus, der alles in allem ist. Und darum brauchen wir auch dieser Habsucht nach Glück nicht zu erliegen, weil auch das Endstadium dieser Habsucht nach Glück im Leben ist letztlich Leere, ist Enttäuschung, ist ein nackt und bloß vor Gott stehen. Und noch eine letzte moderne Habgier, bevor ich dann noch was Positives zum Haben sage. Ja, aber eine gibt es noch und die ist vielleicht doch wieder weiter verbreitet. Das ist dieser Wunsch, dass manche Christen am liebsten Ruhe haben wollen. Auch das kann zur Habgier werden. So diese restlichen Jahrzehnte, die man noch vor sich hat, möglichst ruhig und ungestört verleben können. Und auch hier gilt erneut, was wir schon gesagt haben, Gott gönnt uns was. Er gönnt uns auch Ruhe und Frieden. Er ist ja unser Friede. Christus ist ja unser Friede. Er fordert uns auf, für die Obrigkeit zu beten. Warum? Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Christen, deren Lebensgefühl und Lebensausstrahlung aber in etwa so klingt, ich will nur mehr Ruhe haben, die spiegeln nicht sehr viel vom Wesen Jesu wider. Jesus hat schon auch Ruhe gesucht. Ja? Aber an keiner Stelle in den Evangelien wird uns der Gottessohn so gezeigt, dass er es ruhig und bequem und entspannt haben wollte. In Lukas 7 lesen wir zum Beispiel vom Begräbnis des jungen Mannes in der Stadt Nain. Und Jesus sieht die Mutter im Begräbniszug und er kann nicht vorübergehen. Er kann sie nicht in Ruhe lassen und er kann auch selber nicht ruhig bleiben. Er kann nicht. Er geht hin, er tröstet sie und er erweckt als ein Zeichen seiner Macht diesen jungen Mann von den Toten auf. Und auch für Jesus wird es dadurch nicht ruhiger, sondern das dringt dann in die umliegenden Ortschaften und ja, er wird noch mehr besucht und angesprochen. Und in der Apostelgeschichte, da ist dann überhaupt nicht mehr in den Kategorien von Ruhe und Unruhe zu reden. Was Paulus alles erlebt, ja, das hat mit Ruhe gar nichts zu tun. Und wie sich dann schrittweise die Verantwortlichen in der Gemeinde schon zu Beginn aufzureiben beginnen zwischen gemeindeinternen Themen und dem Widerstand der Welt, kein Wort von Ruhe haben. Jeder von uns, der ernsthaft für die Gemeinde da sein will, für andere Menschen, für Gott da sein will, der kann nicht gleichzeitig habgierig nach Ruhe sein. Auch da gilt Jesu Wort, wir können da nicht zwei Herren dienen, unserer eigenen Bequemlichkeit und Jesus Christus. Wir sprechen davon, wem wir dienen, dass wir Erholung, dass wir Pausen, dass wir Urlaub brauchen, keine Frage. Ja, wir wären Narren und wir wären sehr bald kraftlose Narren, wenn wir glauben, da können wir uns raushalten. Das haben viele Menschen im Dienst für Jesus getan, Pastoren, aber auch Laien. die geglaubt haben, ja, aber Gott gibt mir die Kraft und ich kann jahrelang durcharbeiten. Wir können nicht gegen die Grundlagen unseres Lebens anleben. Wir brauchen Erholung, wir brauchen Ruhe, wir brauchen Urlaub. Aber dienen wollen wir nur Gott und nicht einer menschlichen Faulheit, egal wie sie sich nennt. Und damit kommen wir zum Kernproblem jeder Habgier. Die Gier nach was auch immer, sie zwingt uns dazu, ihr zu dienen. Wer auf irgendetwas gierig ist, verliert Gott zwangsläufig aus den Augen, weil das, wonach man gierig ist, steht jetzt im Vordergrund. Diese Gier kann sehr kultiviert aussehen, sie kann sehr menschenfreundlich klingen. Und auf den ersten Blick kann es durchaus vernünftig erscheinen. Ja? Ist doch auch vernünftig, wenn ein Kornbauer sein Korn einsammelt, soll er es verfaulen lassen am Acker? Und wenn er mal ein gutes Jahr hat und keinen Platz in der Scheune, naja, logisch, dass er es einsammelt und halt eine größere Scheune baut, oder? Aber darum geht es Jesus ja nicht. Jesus durchschaut den Ansatz, etwas anderem zu dienen als ihm. Und weil wir damit uns selber schaden, findet er sich nicht ab damit. Was auch immer wir in unserem Leben sammeln, buchstäblich, ja, oder im übertragenen Sinn, wir sollten uns die Frage stellen, mir sich selbst, ja, was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Was wird aus den Dingen, die wir so ansammeln, materiell, aber auch geistig? Das, was du in deinem Leben angestrebt hast, was du verfolgt hast, was du wolltest, was du vielleicht erzwungen hast, damit es passiert, wer hat was davon? Wem nützt es? Was bleibt davon? Fragen wir uns auch oft im Blick auf Politiker, denn warum streben die diese Macht so an? Was wollen die damit? Und nach 4 Jahren werden sie eh wieder abgewählt, aber gut, anderes Thema. Ja, ich kann das oft wirklich nicht verstehen. Ja? Was die alles aufgeben und anderen abverlangen als Opfer, um dann in irgendeinem Ministerium zu sitzen oder, na, egal. Aber vielleicht war es, dass viele Recht gehabt haben in deinem Leben. Ja, wer hat was davon, dass du immer Recht gehabt hast? Was bleibt davon, dass du immer Recht hattest? Was bleibt von dieser Habgier? Oder der viele Spaß in deinem Leben? Was bleibt davon? Das viele Glück, das du vielleicht erhofft hast, oder wo du vielleicht manchen Kompromiss eingegangen bist, damit du auch mal Glück hast im Leben. Was bleibt davon? Und auch das viele Ruhe gehabt haben, wenn du das verfolgt hast, wo Gott dich vielleicht eher aktivieren wollte und antreiben wollte, und du sagst, na, ich will meine Ruhe. Was wird überbleiben? Ich möchte dabei nicht stehen bleiben, weil mir scheint, es gibt auch eine Art positive Habgier, ja, wenn man es sprachlich so hinkriegt, gewagt, aber wer nicht wagt, gewinnt auch nicht, ja, deswegen wage ich es. Also es ist Folgendes, und es ist nicht so platt, wie es vielleicht zuerst klingt. Die einzige Form der Habgier, wo man nie genug haben kann, ja, das ist das Liebhaben. Da können wir sammeln und sozusagen gierig sein, an erster Stelle Gott in seiner Dreieinigkeit lieb zu haben. Ebenso auch andere Menschen, unsere Nächsten, räumlich und geistlich gesehen, die, die uns am nächsten stehen, lieb haben. Diese Habgier verdient einen anderen Namen und wir kennen sie als selbstlose Liebe. Jesus wünscht sich so geliebt zu werden. Er fragt Petrus eindringlich, Simon, hast du mich lieb? Und manchmal fällt diese Frage vielleicht wie ein greller Lichtstrahl in unsere Betriebsamkeit hinein. Und Jesus hält uns an der Schulter und fragt nicht, machst du das Richtige? Bist du dialogisch, auf Linie? Sondern er fragt, hast du mich eigentlich lieb? Wer bin ich für dich? Er fragt dann nicht, arbeitest du eh genug in der Gemeinde mit? Und Jesus fragt nicht, machst du eh all das, was gute Christen heutzutage von anderen guten Christen erwarten? Es ändert sich ja ständig, was Christen voneinander erwarten. Ja? Also er fragt nicht, bist du eh am letzten Stand der evangelikalen Strömungen? Bist du eh relevant in deiner Gesellschaft? Bist du eh genug charismatisch, aber nicht zu sehr? Bist du bibeltreu, aber nicht fanatisch? Ja? Bist du hingegeben, aber nüchtern? Bist du konsequent, aber auch großzügig? Ja? Lauter schwere Dinge. Bist du eh perfekt, aber so, dass man es nicht merkt, weil sonst ist es ja wieder entmutigend für die anderen? Bist du eh vollkommen, aber dennoch demütig? Ja, pff. All das fragt Jesus nicht, sondern er fragt schlicht und einfach, hast du mich lieb? Alles andere, was ich da gesagt habe, kriege ich nicht zustande. Ja? Und ich will es auch nicht zustande kriegen in meinem Leben, weil ich will keine Glaubensmaschine sein, sondern ein Mensch. Aber Jesus liebhaben, das ist zu schaffen. Das geht, das kriegt man hin. Wenn man mal etwas von seiner Liebe erfasst hat, von seinem Wesen. Und danach fragt Jesus auch dich. Am Ende unseres Lebens fragt Jesus nicht danach, wie viel wir gehabt haben. oder wie viel wir getan haben, sondern wie viel wir geliebt haben. Dort, wo es möglich gewesen wäre, weil seine Liebe ja ausgegossen war und ist in unsere Herzen. Also nicht hattest du oft recht und hattest du viel Spaß und hattest du Glück und hattest du eh ausreichend Ruhe, sondern Jesus fragt, hattest du und hast du mich lieb und deinen Nächsten wie dich selbst? Weil, und ich zitiere das gerne, hat eine Schwester bei uns in der Gemeinde immer gebetet, Jesus Christus liebhaben ist besser, denn alles Wissen und Haben. Das ist eine fundamentale Wahrheit. Und die möchte ich so huckepack in meine Zukunft mitnehmen, ja, von der ich nicht weiß, wie sie ausschaut. Aber das möchte ich mithaben. Jesus Christus liebhaben ist besser als alles Wissen und Haben. In der fernen Zukunft und auch in der kommenden Woche. Und das möchte ich euch gerne mitgeben. Amen. Amen.